Radio Rebell Podcast vom 5. Mai 2024. Thema und Überschrift: Prog for Peace. Ein Interview mit dem Musiker Thomas Thielen alias T zu den bevorstehenden Benefizkonzerten für die Kinderkriegshilfe in der Ukraine. Thomas, man kennt dich unter deinem Künstlernamen T. Du bist nicht nur Rockmusiker, Multiinstrumentalist, Songschreiber und Sänger, sondern auch als promovierter Philologe und auch als Gymnasiallehrer bist du, habe ich gelernt, Diskurslogiker und Referent zum Thema Populismus. Dein aktuelles Konzertprojekt hat mit Krieg und Frieden zu tun. Die Überschrift lautet Prog for Peace, also progressive Rockkonzerte für den Frieden. Mit deiner Band wirst du 3 Benefizkonzerte geben und hast dazu die ukrainische Band Karfagen als Co-Headliner eingeladen. 2 Bands, 3 Konzerte, 1 Botschaft, Prog for Peace. Wie ist dieses Projekt überhaupt zustande gekommen?
Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir zusammenfinden. Wie ist dieses Projekt entstanden? Das ging los in einem schönen Sampler, den Louder Than Bombs von Oliver Botta auf die Beine gestellt hat, um schnell War Child der Kinderkriegshilfe mit Blick auf die Ukraine Gelder zur Verfügung zu stellen. Und ich hatte ein paar Connections und konnte da ein paar Brücken schlagen, sodass am Ende 2 Musiker von Genesis mitgemacht haben, meine Wenigkeit und halt auch Karfagen unter anderem. Ne? Das war ein europäisches Projekt. Mhm. Der Sampler hat sich dann riesig verkauft und irgendwann bekam ich mit, dass Karfagen als Kriegsflüchtlinge eigentlich über ganz Europa verstreut gerade in der Gegend rumleben und kein Equipment haben, die Karriere praktisch am Ende, obwohl sie gerade, also der Mastermind Anthony Kalugin hat gerade ein neues Album aufgenommen, aber halt alleine. Ja, und dann kam die Idee für die Tour, denn ich bin komplett digital unterwegs und es ist nicht so schwierig, dass man dann ein Equipment doppelt nutzt, ohne dass man viel umbauen muss. Und ja, here we are. Guter Zweck war natürlich auch leicht zu finden über den Sampler. Connections zu den Venues habe ich ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Zuschauer auch Lust drauf haben.
Hm. Und wird es bei diesen Konzerten am 17. Mai in Duisburg, am 18. in Rüsselsheim und am 19. Mai in Hannover, wird es dann nur um Musik gehen oder wird es auch Statements geben zum russischen Krieg gegen die Ukraine oder zum Krieg in Gaza im Sinne von Prog for Peace?
Ich kann jetzt nicht für Anthony und Karfagen sprechen, aber ich denke, dazu ist alles gesagt. Wenn ein Land ein anderes überfällt, kann es dazu eigentlich keine 2 Meinungen geben. Und dementsprechend halten wir uns da zurück und sagen, dass das Banale nicht nochmal. Aber ich denke, es ist völlig klar, dass wenn man mit einer ukrainischen Band Konzerte unter dieser Flagge macht, wo man selbst steht.
Ja. Die Konzerte sind als Benefiz-Veranstaltungen konzipiert. Ein Teil der Einnahmen soll, das hast du schon gesagt, an die Organisation War Child Deutschland gespendet werden, die sich um traumatisierte Kinder aus Kriegsgebieten weltweit kümmert. Man hätte jetzt vielleicht erwarten können, weil eine Band aus der Ukraine auf der Bühne steht, neben euch, dass mit den Einnahmen speziell Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützt werden. Aber so eine konkrete, gezielte Hilfe für die Ukraine, das war nicht in eurem Sinne oder nicht geplant.
Doch, es war eigentlich geplant. Und ich nehme auch an, dass Oliver, der Spender, eine entsprechende Botschaft mitgibt. Der Punkt ist, dass wir das Ganze geplant haben, bevor es im Gaza losging. Das ist ja jetzt, ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, diese Gelder nicht auch da einzusetzen. Aber du hast schon recht, gedacht war es erstmal anders. Da steht auch, ein Teil der Einnahmen wird gespendet, einfach weil wir nicht übertreiben wollten. Wir müssen für Karfagen dafür sorgen, dass die bei der ganzen Kiste kein Minus machen, ganz einfach, weil sie es nicht können im Moment. Ne? Wenn du ohne alles Kriegsflüchtling bist, solltest du deine Reisekosten bezahlt haben. Also was richtig ist, ist alle Gewinne. Und deswegen haben wir formuliert, einen Teil der Einnahmen, um da keine, uns dann nachher nicht vorwerfen zu lassen, dass wir nicht alles spenden. Das wollte ich nur noch klarstellen, nicht, dass das irgendwer in den falschen Hals kriegt. Klar. Aber gedacht war es für die Ukraine.
Ja. Wie kam es zur Zusammenarbeit speziell mit der ukrainischen Band Karfagen? Und was weißt du über die Musiker dieser Band? Sind das allesamt Flüchtlinge aus Kriegsgebieten?
So denke ich das, ja. Also ich habe nur mit Antoni Kalugin, dem Mastermind und Songschreiber, und seiner Frau Olga Kontakt. Die anderen Musiker sind mir gar nicht so gut bekannt. Mhm. Wir haben uns über den Sampler kennengelernt und uns bei Night of the Prog auf der Lorelei, ich glaube 2019, getroffen. Und das ist einfach ein lustiger, netter Kerl, mit dem es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und so kam es dann. Ja. Und es ergab sich einfach aus der Tatsache, dass es auch praktikabel ist. Also nicht nur, ich will nicht sagen opportun, gerade ethisch richtig, sowas zu machen, sondern es funktioniert auch gut. Außerdem wollten zum Beispiel Florian Haupt im Rind in Rüsselsheim sowieso schon immer mit Karfagen ein Konzert machen. Mhm. Und dann kam sozusagen Arsch auf Eimer. Mhm.
Ich habe gelesen, der Bandleader, den du ja schon mehrmals genannt hast, von Karfagen, Antoni Kalugin, stammt aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die derzeit von Russland brutal bombardiert wird. Er lebt aber schon seit langer Zeit in England, wenn ich das richtig verstanden habe, hat dort schon über 30 Alben veröffentlicht. Und mit seinen Bands Karfagen und Sunchild sei er häufig schon auf europäischen Festivals zu Gast gewesen und immer noch zu Gast, und überbringe in diesen dunklen Zeiten seine Message for Peace. Für Musiker aus der Ukraine, stelle ich mir vor, muss das ja seit dem Überfall Russlands und dem brutalen Krieg, muss das eine extrem schwierige Situation sein, Musik zu machen, während Landsleute gerade an der Front sterben.
Ganz ehrlich, Volker, ich habe mir nicht angemaßt, das Thema aufs Tableau zu stellen und mit Antoni bisher nicht darüber gesprochen. Mhm. Ich habe immer, wenn er das möchte, wird er auf mich zukommen. Aber so vom heimischen Sofa aus über Kriegsflüchtlinge zu sprechen, das fand ich für mich einfach nicht angemessen. Ich habe mit ihm eigentlich über das gesprochen, über das Musiker immer sprechen. Ich habe gefragt, welches Equipment er von mir gerne möchte, wie das Monitoring zu programmieren ist. Ich habe ihm die Sounds programmiert, so ein Kram.
Ja. Jetzt mal zur Musik dieser Benefizkonzerte. Deine Band und Karfagen aus der Ukraine sind stilistisch den Bereichen Progressive Rock oder Art Rock zuzuordnen. Wo siehst du die Gemeinsamkeiten und wo siehst du die Unterschiede?
Ich glaube, es gibt riesige Unterschiede. Und zwar zum Glück, sonst wird der Abend nämlich extrem langweilig. Karfagen ist sehr melodisch und sehr im klassischen Neoprog. Darf man das sagen?
Klassischer, ja, klar.
Neoprog? Ja. Also so sehr in diesen 80er, 90er Jahren mit viel Keyboard-Anteil und den klassischen Pad-Sounds aus den Dream Machines, die damals so vom Pop aus in den Rock rüberschwappten. Sehr beeinflusst, während ich eher aus dem New Wave komme. Ich bin ja aufgewachsen mit The Cure und Sarah McLachlan und diesen etwas weniger epischen Grundlagen. Jetzt sagt man mir nach, ich hätte die epischsten Longtrack in Deutschland, aber ich selber konnte das nie nachvollziehen und habe immer das Gefühl, das sind immer nur viele verschiedene Popsongs, die gleichzeitig reden und den Ausgang aus dem ganzen Gebilde nicht gefunden haben. Also ich finde, stilistisch ist da ein Riesenunterschied. Und das ist auch gut so, damit man als Zuhörer nicht nach der ersten Band eigentlich schon alles gehört hat.
Ich meine auch gehört zu haben, dass Karfagen die besonders großen Melodien, auch leicht pathetischen Melodien, sehr gerne mag und schätzt und ausführt. Ich will nicht sagen, dass es in die Nähe des Kitschs geht, aber es ist schon eine große Geste in der Musik. Und das ist bei dir in der Weise nicht. Du hast auch manchmal wunderbare Melodien, die sehr, sehr stark und emotional tragen. Aber die Nähe zu Kitsch kann man dir überhaupt nicht nachsagen. Also auch da ist also ein Unterschied deutlich zu hören. Ja, na gut.
Ja, also Kitsch, der sich selbst nicht überhöht, finde ich völlig in Ordnung. Also wenn man völlig dazu steht, dass man jetzt eine, wir nennen das Schweineterz, ne, als Musiker, spielt, und dann gibt es halt diese Schweineterzen. Das sind diese im Schlager oder auch bei den Heavy Metal, Melodic Metal Gitarrensolos, Soli vorkommenden aufsteigenden und absteigenden Terzen, die dann so gefällig klingen. Wenn man das macht, weil man Spaß dran hat, dann verdammt nochmal, lass uns die spielen. Ich habe keinen Spaß dran und deswegen lasse ich es. Und bei mir wäre es wirklich eine opportunistische Entscheidung. Bei Anthony ist es wirklich sein Geschmack und den teilen viele.
Und er mag dann auch mal ein Harmonieschema von C-Dur nach A-Moll und F und G. Das hört man bei dir auch nicht.
Ja, doch. Das ist das.
Doch,
doch. Schuldig im Sinne der Anklage. Nur verstecke ich das mit krummen Rhythmen und Bassläufen, die, wie soll ich sagen, die da ein paar Nebelkerzen drumrum werfen. Aber ich habe schon auch sehr gefällige und sehr, wie meine dreiköpfige Liveband nicht müde wird zu betonen, sehr normale Harmonien mit am Start manchmal. Und dann wieder nicht, aber manchmal halt schon.
Ja, diese Mischung ist es, genau. Ja. Bislang sind 3 gemeinsame Konzerte unter der Überschrift Prog for Peace vereinbart. Das ist nicht gerade viel für ein so vordringliches Thema. Sind noch weitere geplant oder werden nicht einige weitere wünschenswert?
Wünschenswert immer, aber ich fürchte im Moment in der deutschen Konzertlandschaft ist es ein unglaubliches Risiko, viele Konzerte zu planen. Im Moment gibt es eine riesen Sehnsucht nach Nostalgie und Tribute-Bands. Und wie soll ich sagen, man badet als Zuhörer im Moment oft in dem, was man schon kennt. Und die Lust auf neue Musik steht weit zurück hinter Lass uns nochmal, Supper ist schon lange kalt, aber immer noch ready, von Steve Hackett, seinem Schwager, nochmal neu auf der Querflöte rückwärts geboostet hören. Und das verstehe ich auch, und dass diese ganzen alten Reckentouren liegt ja nicht zuletzt daran, dass der Brexit die Pensionsfonds gerade in der Künstlersozialkasse in England wirklich zerstört hat. Ich habe da letztens mit David Knopfler, mit dem ich mich inzwischen gut befreundet schimpfen darf, der Bruder von Mark Knopfler, alter Gitarrist der Dire Straits, habe ich drüber gesprochen, und der meinte, dass sein Pensionsfonds mit 90-95% in den Miesen steht, also weniger als das, was er eingezahlt hat.
Und ich habe David Knopfler mal im Frankfurter Singkasten vor 22 zahlenden Künstlern gesehen. Das war noch zu der Zeit, als er gerade Dire Straits verlassen hatte. Und war ich entsetzt und dachte, mein Gott, was ist denn hier los? Hallo Frankfurt, ja. 22 zahlende Gäste, aber das ist jetzt nur so am Rande.
Ja, der ist aber ein toller Typ, ein sehr aufrichtiger Mensch, der seinem Bruder auch wirklich, der sich nicht so schade war, ihm dann auch in den Fragen, in denen sie nicht einer Meinung waren, nicht in den berühmten Hintern zu kriechen. Das respektiere ich auch. Jetzt gerade bin ich dabei, mit ihm und Sennheiser ein paar Sachen auszuhandeln, aber da will ich noch nicht zu viel drüber erzählen.
Aha. Was wir in der Konzertszene gerade sehen, ist dieser Mega-Hype um Taylor Swift. Ihre Konzerte in Deutschland jetzt im Juli sind schon lange, lange ausverkauft, wie überall auf der Welt. Und da bin ich irgendwie ratlos und auch skeptisch. Ich habe mich jetzt eine Weile mit ihrer Musik beschäftigt. Ich habe 2 Sendungen drüber gemacht, um das zu ergründen. Und die Musik alleine kann es nicht sein, was diesen extremen Hype, diese Verehrung, diese Heldinnenverehrung unter ihren Swifties ausmacht. Das ist jetzt nur so ein Nebenthema, aber fällt mir noch gerade ein, weil du sagst, die Konzerte sind im Moment schwierig, und dann sieht man, dann geben Leute 200 bis 800 Dollar für ein Konzertticket für Taylor Swift aus. Und selbstverständlich geben die das aus. Und dann wird man natürlich auch unruhig und denkt, was ist hier los?
Ja, also ich habe noch Glück. Ich habe keine Konzerte abgesagt. Ich bin immer mit einem Plus raus. Ich kann meinen ich habe ja 3 Session-Musiker dabei live. Also inzwischen sind die viel mehr. Inzwischen sind es die 3 sind gut befreundet, die 2 lustigen 3. Hoffentlich sehen die das auch so, aber ich würde sie als enge Freunde bezeichnen inzwischen. Das sind Musikstudenten, und denen will ich natürlich jedes Mal eine Gage zahlen, wobei Kamel inzwischen in Rom in einem Symphonieorchester Bass spielt. Aber die brauchen das Geld auch einfach, und das geht. Und solange das der Fall ist, bin ich zufrieden, und wir hatten auch ausverkaufte Konzerte dabei, alles cool. Yeah. Aber Taylor Swift, diese Heldenverehrung, das ist ja gerade eine gesellschaftliche Strömung, dass man den Hang zum Autoritären, zum Beta-Charakter hinter einem Alpha sich versteckend immer mehr annimmt. Man könnte Trumps Erfolg ist mit Sicherheit multikausal, aber das ist einer davon, dass man sich dann nicht selber ins Rampenlicht stellen muss und jemand anders sagt all diese frechen Dinge, die man sich selbst nicht traut. Taylor Swift macht diese ganzen bösen Songs über ihre Ex-Freunde, die man selbst nicht schreiben kann.
Yeah.
Und gibt da mal richtig einen raus. Und Taylor Swift hat es natürlich extrem clever gemacht, indem sie sich für ihre Videos und für ihre sonstigen Auftritte extrem gute Zielgruppen erschlossen hat, indem sie sich immer die Leute an die Seite gestellt hat, die gerade en vogue waren. Davon abgesehen ist sie aber auch gar keine schlechte Songwriterin.
Das ist wahr. Und ihre politische Position klar gegen Trump, klar gegen die Ultrakonservativen in der USA, Politik, es ist ja auch ein Statement und angeblich haben die Republikaner Angst davor, dass sie vielleicht die Wahl entscheiden könnte, wenn sie sich wieder wie vor 4 Jahren für Joe Biden eindeutig ausspricht und ihre Swifties aktiviert, geht mal zur Wahl und ihr wisst schon, wen ihr zu wählen habt. Das ist ja auch ein Ding.
Ja. Faszinierend, ne? Faszinierend. Aber dass sie mehr Einfluss hat als Bruce Springsteen inzwischen, erkennt man auch daran, dass Bruce Springsteen letztens in einem Interview gesagt hat, dass er mit seiner, ich weiß gar nicht mehr, Tochter oder Sohn, mit seinem Kind bei Taylor Swift war und seitdem in der Gunst extrem gestiegen ist, weil er diese Karten besorgen konnte.
Das ist
ja. Wobei ich... Bruce Springsteen ist da humble. Ich war bei Peter Gabriel in Köln beim Konzert. Und eine großartige Tour, ein großartiger Musiker, der eben dagegen spricht. Der hat nicht seine eigene Tribute-Tour gemacht, sondern hat sein komplettes neues Album gespielt. Und die Stücke, die er neu gespielt hat, die er alt gespielt hat, die waren dann auch neu arrangiert. Ganz, ganz großartig, habe ich einen großen Respekt vor. Und ich hatte die über eine Freundschaft zu einem seiner Musiker, hatte ich die Möglichkeit, da so ein bisschen in die abgesperrten Bereiche mit reinzugucken. Und stand dann ganz nah am Mischpult. Und da standen zwei Herren, die ich kannte, aber ich wusste nicht, woher. Und die standen dann halt auch an der Absperrung. Und ich stand an der anderen Seite der Absperrung und habe so ein bisschen geredet hier und dachte, irgendwoher kennst du die? Der eine hatte so Batik-Klamotten an und der andere sah aus wie halt ein ganz toller älterer Herr. Viel über Bühnenpräsenz gesprochen und über Tourleben. Ja, und am nächsten Tag sah ich im Express ein Foto von Bruce Springsteen und Little Steven. Und ich hatte sie nicht erkannt.
Irre.
Im Halbdunkel.
Das ist eine schöne Geschichte. Ja, danke für diese wunderbare Anekdote. Yes, yeah.
Ja, sie wäre noch besser, wenn ich es gemerkt hätte.
Nochmal zurück zu eurem Konzert-Triple. Diese Überschrift Broke for Peace, die ist natürlich ein sehr plakativer Slogan.
Oh Gott.
Man könnte halt auch sagen, ein etwas wohlfeiler Slogan, denn für Frieden sind ja schließlich alle, auch die AfD. Und natürlich ist auch Putin für Frieden zu seinen Bedingungen. Du bist ja ein sehr analytischer Geist. Wie stehst du zu diesem Slogan Broke for Peace?
Oh mein Gott.
Oh dein Gott.
Da ist der Journalist natürlich voll fündig geworden. Ich war barsch dagegen.
Oh ja.
Ich finde, dass genau dieses wohlfeile Moment und dieses Kindergarten-pazifistische Moment des Titels grauenhaft. Ich hatte aber erstens keinen besseren Vorschlag für den Slogan. Ich bin als Analytiker, glaube ich, ganz okay, aber als Werbetyp furchtbar. Und dementsprechend, wer kritisiert, muss was Besseres liefern, wenn konstruktives, wenn man was machen will, ist man konstruktiv oder ruhig. Ich habe aber meine krassen Bedenken da zum Ausdruck gebracht, also Organisator ist ja Louder Than Bombs, also Oliver Botter. Und auf dessen Mist ist das gewachsen. Ich habe gesagt, Alter, es geht hier nicht um Frieden um jeden Preis, sondern um eine Lösung, um Bekämpfung eines Bullies. Ja, und schreib jetzt mal diese zwei Vorschläge, die ich gerade gemacht habe, auf ein Plakat. Da ist das Plakat voll und keiner kommt. Und ich habe ihm gesagt, frag doch mal Anthony. Und Anthony fand den Slogan gut, toll und damit war ich raus.
Er ist auch.
Aber ich teile deine Bedenken.
Ja, aber werbetechnisch ist er einfach gut. Ne? Und PFP, auch das noch, die Initialen sind wunderbar, mit denen kann man spielen. Das ist schon gut.
Allerdings. Deswegen war ich schnell ruhig und dachte, komm, wahrscheinlich bist du der Einzige, der das merkt. Aber siehe da, du auch.
Thomas, wenn ich jetzt schon mal im Gespräch mit einem ausgewiesenen Fachmann für schwere Fragen, der mit Logik und Vernunft an die Themen herangeht, wenn ich schon mal die Chance jetzt habe, dann bitte, hilf mir. Wie beurteilst du diese ganze große Diskussion um mehr oder weniger Waffen für die Ukraine, für das Einfrieren des Krieges und Waffenstillstandsverhandlungen, um das sinnlose Sterben in der Ukraine endlich zu beenden? Oder muss der Verteidigungskampf der Ukraine mit immer mehr und mit noch gefährlicheren Waffen so lange fortgesetzt werden, bis sich Russland aus den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten der Ukraine endgültig und vollständig zurückgezogen hat? Ich habe überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Ich fühle mich hin und her gerissen, aber es beschäftigt mich immens. Hast du eine Antwort darauf?
Wenn ich die hätte, wäre ich krass unterbezahlt. Ja, es sind ja verschiedene Ebenen, die dazu zur Geltung kommen. Politik ist ja immer eine ethische Abwägung und eine Frage nach der Durchsetzbarkeit. Und also Legitimität, eine Analyse der Legitimität und der Effizienz. Und über Effizienz schweige ich, weil ich einfach von Realpolitik keine Ahnung habe, von Diplomatie keine Ahnung habe und keinerlei geheimdienstliche Informationen habe. Das heißt, es wäre absolut vermessen für mich, dazu eine Meinung zu haben. Wozu ich eine Meinung habe, ist die ethische Komponente. Aber nochmal, Ethik und Politik überschneiden sich, sind aber nicht deckungsgleich.
Ja.
Und da kann man nur sagen, dass eine Position, die ohne Not, und das ist eine große Einschränkung, die ohne Not auf ein Einfrieren des Krieges setzt, die wäre ethisch nicht vertretbar, weil sie Menschen als Kollateralschaden hinnähme und damit faschistoid daherkäme. Mhm. So, und jetzt, wo ich das gesagt habe, muss ich dahinter das andere sagen, nämlich, ohne Not kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist die atomare Bedrohung da. Ja. Natürlich kann ich nicht beurteilen, wie groß die ist und wie realistisch. Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass jeder, der sich mit Spieltheorie ein bisschen auskennt, vom Erpresserszenario schon mal gehört hat. Soll ich das erläutern?
Bitte, kennst du das? Bitte, ich kenne es, aber sag es nochmal.
Das Erpresserszenario beschreibt die Situation, ein typisches Beispiel ist, jemand hat Informationen über dich, also hier Volker Rebell hat letztes Jahr bei der Steuererklärung geschludert und sagt jetzt, hey, entweder du gibst mir jeden Tag dein Schulbutterbrot oder ich gebe das dem Finanzamt. Und dann steht ja jeder vor der Entscheidung, ob er das Schulbutterbrot aushändigt oder nicht. Ja. Und das ist jetzt in einer etwas weniger krassen Form dieselbe Situation wie, wenn ihr da was macht, komme ich mit Atomwaffen. Aber ich möchte halt da mit Menschenleben jetzt keine Gedankenspiele machen. Ja. Deswegen bleiben wir mal beim Schulbrot. Und dann ist es eine Frage der Logik, dass man sagt, nein, natürlich gebe ich niemals das Schulbrot, denn in dem Moment, wo ich es nicht gebe, hat der Erpresser die Möglichkeiten, die Informationen zu veröffentlichen oder nicht. Und wenn ich es gebe, hat der Erpresser genau die gleichen Möglichkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht auf die Erpressung eingehe, habe ich die stärkere Position, denn der Erpresser kann dann nur noch mal versuchen zu erpressen, hat aber schon die Antwort oder veröffentlichen. Wenn ich aber der Erpressung nachgebe, hat er tatsächlich noch mal zwei Möglichkeiten, während ich keine mehr habe und ein Schulbrot weniger. Das heißt, aus rationalen Gründen würde ein Erpresser immer die schlechtere Position haben. Das bedeutet aber, dass jeder Erpresser sich irrational darstellen muss, damit er glaubwürdig ist. Und das macht, glaube ich, Lavrov für Putin vor allen Dingen. Dass er da den total bekloppten Christoph Waltz Gedächtnis-Hampelmann gibt. Ne? Also so Blofeld in Extrem.
Ja. Der Medvedev genauso.
Und, ne? Ja, genau. Und das sind, glaube ich, diese Hampelmänner, die Irrationalität da reinbringen müssen. Denn wenn ein Erpresser rational handeln würde, würde er nicht erpressen. Das heißt, nur ein irrationaler Erpresser ist gefährlich. Und deswegen würde ich diese Atomdrohungen mit ganz viel Gelassenheit betrachten, bin aber nicht im Thema.
Ja.
Das ist nur eine logische, nicht eine politische Perspektive. Ich hoffe, das habe ich jetzt oft genug gesagt.
Ja. Nur würdest du dieses Thema völkerrechtswidrig annektierte Gebiete müssen zurückgegeben werden. Auf jeden Fall, da gibt es keine zweiten Meinungen dazu. Würdest du das auch so sehen, dass es unbedingt als Vorbedingung für Friedensverhandlungen das erfolgt sein muss? Russland muss sich zurückziehen.
Oh, wie gern würde ich das sagen? Und dann komme ich wieder mit meiner Durchsetzbarkeit, ne?
Ja.
Also wenn du mich jetzt fragst in einem luftleeren Raum, in dem Ethik gilt und das, was richtig ist, auch durchsetzbar ist, dann würde ich sagen, ja, natürlich.
Ja.
Gar keine Frage. Das Recht des Stärkeren darf nicht gelten. Aber dann müsste ich mich, wenn ich das vertreten würde, sofort fragen lassen, okay, und wie willst du es denn durchsetzen? Und dann erst wären wir politisch und nicht nur ethisch unterwegs.
Ja.
Und davor schrecke ich zurück, weil ich da, ich sag's nochmal, einfach keine Ahnung habe.
Verstehe, ja. Hast du natürlich, aber du bist da vorsichtig mit deiner Position. Das verstehe ich gut. Bitte noch eine Frage in die Richtung, weil mich das sehr, sehr beschäftigt. Diese tägliche Dosis wirklich grauenhafter Kriegsnachrichten, die ist oft wirklich kaum auszuhalten. Man könnte verzweifeln, den Glauben an die Menschheit verlieren, in Depression versinken, das hilft natürlich überhaupt nicht weiter, im Gegenteil. Weißt du, wie man mit einer solch furchtbaren Situation am besten umgeht, dass man selber nicht psychisch leidet?
Wenn man unter einer großen globalen Ungerechtigkeit oder sogar zwei im Gazastreifen, egal wie man dazu steht, wird gerade unheimlich viel Unrecht begangen. Und ich will jetzt hier keine Äquidistanz-Diskussion und auch keine komplizierte Situation und historisch verwickelte einfach darstellen. Aber egal, wie man dazu steht, man wird immer über Unrecht stolpern. Und wenn man darunter nicht leidet, dann hat man kein Herz. Das ist keine Frage. Allerdings, glaube ich, hilft es, also für die Resilienzentwicklung würde jeder Psychologe raten, sich Auszeiten zu nehmen und die Gegenseiten zu betrachten. Das heißt, im Kleinen zu betrachten, welche humanitären Akte gibt es, wo funktionieren Sachen, was kann ich beeinflussen, wo kann ich selbstwirksam und mich erleben im Kampf dagegen. Und ein Teil davon, da sind wir wieder bei unseren Konzerten, das ist ein Tropfen. Ne? Aber wenn jeder einen Tropfen organisiert in dem, was er kann, dann haben wir vielleicht eine Chance, irgendwann genügend Wasser zu haben, um einen Brand zu löschen. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt viel zu pathetisch für das, was ich da bei dieser Konzertreihe für mich reklamieren würde. Aber das ist der Gedanke darin, etwas zu tun. Ich kann nicht viel machen, wir alle können nicht viel machen, aber wenn jeder etwas macht, ist es vielleicht viel.
Naja, aber diese drei Konzerte, das ist schon mehr als nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Das ist schon eine klare, eindeutige Position und das ist ein Statement. Und die wird ja viele Leute erreichen und die werden mit den Gedanken sich dann auch beschäftigen, natürlich. Und das wird was bewirken. Du bist auch, habe ich mitbekommen, an einer neuen Produktion für deine eigene T-Musik. Du arbeitest an neuem Material. Ist das so? Ja.
Ja,
wann
ja.
Kommt das raus?
Genau. Wenn ich das wüsste, ging es mir besser. Ich habe in den letzten 3 Jahren, ich habe mit Paradise Living ein Album abgeliefert, das, also jeder hat ja so seinen Geschmack und meinem Prog-Geschmack entspricht dieses Album so sehr, dass es mir unglaublich schwer fällt, ein nächstes Album aufzunehmen. Also ich bin so glücklich mit dem alten, dass ich mich weder wiederholen will noch verschlechtern. Und das bedeutet, ich habe in den letzten 3 Jahren mehr Material weggeworfen, als ich vorher überhaupt aufgenommen habe.
Oh, das ist bestimmt nicht die richtige Art, mit deinen Ideen umzugehen, wegwerfen.
Ja, da gibt's, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob zu was anderem getaugt hätten. Also mein großer Mentor bei GEP, bei meiner Plattenfirma Mike Holmes von IQ, sagt immer, dass Quality Control das A und O einer guten Band ist und die muss ich alleine machen. Und ich weiß nicht genau, ob meine Latte zu hoch liegt im Moment, aber mir hat nichts davon so gut gefallen, dass ich gedacht hätte, dass es eine Veröffentlichung rechtfertigt. Ich habe jetzt eine andere Idee gehabt, nämlich einen Sidestep.
Ah ja.
Das heißt, ich lasse Progressive Rock mit dieser Konzeptalbumsausrichtung mal links liegen und versuche einfach mal Songs wieder zu schreiben und ein Album mit Songs zu komponieren. Und da komme ich voran.
Sehr schön. In solchen Fällen heißt wirklich immer, versuche, dich neu zu erfinden, in Anführungszeichen. Oder was ganz anderes zu machen. Ne? Und
genau.
Wenn die Kreativität an Grenzen kommt, die nicht mehr zu übertreffen sind. Oder wenn, wie du sagst, dein letztes Album für dich so gelungen ist, so toll ist, was ich nachvollziehen fand, was ich sofort unterschreiben würde, dann halt was ganz anderes machen. Ne? Und sicher richtig. Bin gespannt auf deine Songs.
Dankeschön. Von David Bowie lernen heißt siegen lernen, ja. Oder wie heißt das, ne?
Super.
Ja, ja, das hat er ja immer perfekt gemacht. Und oder auch Peter Gabriel, finde ich, hat das immer wieder hingekriegt.
Ja.
Das sind große Vorbilder und das ist nicht so leicht und ich habe mir unheimlich viel erarbeitet. Ich habe mir eine ganz neue Gesangstechnik drauf geschafft zum Beispiel.
Warum das? Was hast du an deiner Gesangstechnik auszusetzen?
Na, dass es besser geht. Also
noch besser?
Ja, deutlich besser. Also ich habe mich in den letzten 3 Jahren, das kann ich glaube ich so selbstbewusst sagen, deutlich verbessert ist in meinem Repertoire, in meinen Möglichkeiten, in so einem Tonumfang, in der Sicherheit. Live merkt man das.
Intonation?
Ja, Intonation, ja. Live merke ich. Also das, ja. Oh je, hoffentlich kommen jetzt nicht die Leute und denken, nee, finde ich nicht. Aber im Grunde, es war jetzt ein 3-jähriges Training und das habe ich wirklich auch 3 Einheiten pro Woche durchgezogen.
Ui.
Bei niemandem Geringeren als dem Cousin von Sammy Hagar von Halen. Ja, ja, das war wirklich ein Invest und das hat sich gelohnt, finde ich. Ich habe jetzt.
Der war dein Vocal Coach sozusagen dann für eine Weile oder dein Gesangslehrer in Anführungszeichen.
Ja, genau, das kann man so einfach sagen und das hat mir sehr gut getan für eine ganz neue Art, das zu denken. Ich war vorher sehr im Belcanto verankert und da, Ken Templin heißt der junge, nicht mehr ganz so junge Mann, da der auch aus dem Belcanto kommt, aber dann in so diesen typischen 80er-Jahre-Rock rüber gewechselt ist, sind das Gesangstechniken, die ich vorher eigentlich so nicht benutzt habe. Also sehr, sehr in Richtung, wenn ich das so sage, will es keiner mehr hören, aber so in Richtung Europe, und Steven Tyler und so weiter. Und das ist natürlich nicht für meine Art Musik zu denken das Richtige, aber hey, ich kann es jetzt einsetzen und ich kann alle verschiedenen Farben mixen. Und wenn das mal jetzt aufgenommen wird, bin ich selber noch gespannt darauf, wohin mich das führt. Aber es war einfach nötig, nachdem ich für mich einen Gipfel erreicht hatte, über den ich anscheinend nicht mehr drüber fliegen kann, dann mich mit mehr Repertoire auszustatten.
Jetzt vielleicht gerade hast du nicht genug Aufwind, um diese neuen Höhen zu erreichen, später irgendwann schon. Aber du wirst bei den Songs bestimmt auch Balladen da und dort, also Songs mit zurückhaltendem Tempo und mit sehr viel Emotion auch schreiben. Das heißt, kann man dann dich auch als Crooner, als klassischen Balladensänger erleben, weil du das ja sicher alles selber singen wirst?
Ja, ja, ja. Ich bin einfach viel zu schlecht im Teamwork, um jemand anderen nochmal in dieses Studio zu lassen, fürchte ich. Wobei ich auch gerade noch, ich war gefragt worden, so eine internationale Supergroup als Sänger zu begleiten.
Oh.
The Prog Supergroup. Ich hab's einfach nicht hingekriegt, wie soll ich das sagen, mich da nur auf den Gesang zurückzuziehen und hab dann früh gesagt, dass ich mich lieber auf mein eigenes Album konzentrieren möchte, was karrieremäßig echt ein super Schuss in den Ofen war.
Natürlich.
Aber ich konnte es einfach nicht. Ich fand die Kompositionen, die dabei rausgekommen waren, fast schon banal. Und das, das kann ich nicht. Naja, auf jeden Fall versuche ich es jetzt besser zu machen. Und du siehst, dass ich dabei auch grandios scheitere an diesem Material, das ich weggeworfen habe. Aber ich habe jetzt zumindest die Möglichkeit, genau das zu singen, was ich will und genau so zu singen, wie ich will. Und das ist neu. Vorher war ich ein bisschen festgelegter.
Prima. Und es bleibt natürlich englischsprachig. Ich hatte dich schon vor langer Zeit mal gefragt, mit deiner Qualität, wie du mit Texten umgehst, wie du mit Worten umgehst, welche Metaphern du verwendest. Wenn das mal in deiner Vatersprache, Muttersprache möglich wäre, das würde mich hochgradig interessieren. Aber du bleibst beim Englischen natürlich, weil du auch zum Englischen.
Ich habe noch nicht drüber nachgedacht.
Nein, muss ja auch nicht sein. Du hast zum Englischen ja auch eine besonders intensive Beziehung. Anders als wir, die Englisch so ein bisschen im Schulunterricht hatten und das war's dann. Ne? Du bist ja halber Engländer oder so.
Nö, überhaupt nicht. Ich komme auch aus der Schule. Ich habe nur immer schon das Gefühl gehabt, dass das Englische mir besser eignet. Ich meine, rein linguistisch betrachtet hat das Englische einige Vorzüge. Diese harten Konsonanten sind nicht da. Das ist gesangstechnisch übrigens viel leichter. Und zweitens hat Englisch durch verschiedene historische und sprachhistorische Begebenheiten dreimal so viele Wörter ungefähr wie das Deutsche. Das heißt, man kann viel präziser sein. Wobei das Deutsche dafür dann die Möglichkeit hat, mit Komposita eine Menge zu machen, wie Herbert Grönemeyer super dargestellt hat. Ich Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde die Idee, in Deutsch zu singen, auch immer mal interessant. Aber bisher hat es sich nie ergeben. Es fühlt sich nicht nach mir an. Mal gucken, ob es das mal irgendwann tut.
Okay, gut. Ich erinnere mich nur immer gerne an ein Interview, das ich 1972 mit Udo Lindenberg führte. Er hatte damals sein englischsprachiges Soloalbum gemacht und ich habe ihn gefragt, warum geht das nicht auch mit deutschen Texten? Er sagte, deutsche Sprach- und Rockmusik, das geht überhaupt nicht zusammen. Das ist Stuss und das wird er nie machen. Wir wissen, wie es anders kam. Wirklich wahr, ja. Na gut.
Nein, wie cool. Ja, mein Nachbar war lange Pyrotechniker für Udo Lindenberg und war mit dem auf Tour.
Oh ja.
Und das ist auch sehr witzig, da die Anekdoten zu hören, was das für ein feiner Kerl sein muss.
Ja. Ja, aber du weißt noch nicht genau, wann da neues Material herauskommen wird. Vielleicht machst du es ja auch, wie es Peter Gabriel gemacht hat, immer zum Vollmond ein Stück zu veröffentlichen und schrittweise oder doch nur eine EP. Oder was sagst du zu diesem Thema, dass unsere musikinteressierten Menschen um uns herum, vor allem die Jungen, überhaupt keinerlei Geduld mehr haben, längere Stücke zu hören. Es muss sofort knallen mit dem Refrain. Sie haben maximal eine Aufmerksamkeitsspanne von 2,30 oder 3 Minuten. Das heißt, die Singles sind wieder in einer Weise populär geworden und das Album ist fast schon abgeschrieben oder jedenfalls als Verkaufsthema nicht mehr relevant. Alben werden nicht mehr verkauft. Es geht nur noch um Singles oder um EPs. Wie siehst du das?
Ja, ich hab ja meine Nische. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich viel verkauft. Insofern kann ich auch nur ganz wenig verlieren. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Aber ich meine, das hatten wir doch immer schon mal. In 60er, 70er ja. Jahren waren auch ja. 2,30 der Standard, oder?
Stimmt.
Das weißt du besser als ich. Und aber das sehe ich gelassen. Also wenn Musik gut ist, wird sie auch gehört. Ich sehe jetzt zum Beispiel The Smile, dieses
oh,
Projekt
ja.
von den beiden
ja.
Radiohead.
Ja.
Super Masterminds, das ist großartig.
Ja.
Dann, wenn man ein bisschen sich umkehrt, Tal Wilkenfield ist eine tolle neue, oder
oh,
Willow,
ja.
was für tolle neue Musik da kommt. Meine Tochter wollte mit mir zu Billie Eilish gehen, die finde ich auch ganz, ganz toll.
Mhm.
Leider waren wir zwei Stunden in der Ticketwarteschlange, haben aber keine mehr bekommen,
oh.
weil wir nur anstelle 14.840, das ist kein Quatsch, für Hannover waren.
Wahnsinn.
Aber vielleicht klappt das ja noch.
Ja.
Aber ich sehe das nicht so negativ. Ich sehe eher, dass wenn ich da auf der Strecke bleibe, habe ich es vielleicht auch nicht anders verdient. Also das sehe ich sehr fatalistisch und das ist immer ein Privileg, wenn einem jemand zuhört oder ihn in seine Radioshow einräumt. Aber ein Recht auf Publikum habe ich ja nicht.
Ja, aber wenn ich das recht einschätze, bist du nicht finanziell abhängig von den Verkäufen deiner Musik und du hast ja ein ganzes Universum im Kopf, im Herz und deine Musik wird nicht aufhören. Ich glaube, du bist jemand, der gar nicht sich stoppen kann. Du wirst einfach immer weiter Musik machen. Und es wird genug Leute geben, die das mit Freude verfolgen und sich freuen über alles, was du neu machst. Ich gehöre auch dazu.
Das ist ja lieb, dass du das sagst. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt so ein bisschen fatalistisch dahergeredet. Aber es ist im Moment schon als Musiker ein krasses Gefühl mit Spotify und Pipapo. Wenn keine CDs
ja.
mehr produziert werden und
ja.
du von den Klicks keine Rückmeldung kriegst, das ist wirklich so wie in ein schwarzes Loch dein Herz ausschütten. Ich muss schon zugeben, dass mich das in meiner Motivation, in meiner Zielstrebigkeit, in meiner Resilienz doch schon stark berührt. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht zugeben würde.
Ja, deswegen bist du ja auch häufiger mal auf der Bühne. Also du bist ja früher nie so oft aufgetreten, wie du es in den letzten Jahren getan hast. Und da wirst du ja das Feedback spüren, direkt und unmittelbar. Und das ist doch auch Motivation genug.
Oder? Ja, aber du, wenn du wüsstest, was ich mir jetzt für diese drei Konzerte den berühmten Hintern aufgerissen habe, damit
okay.
das Ganze läuft, also das ist wirklich unglaublich.
Ja.
Wie schwierig es ist, das nicht nur kostendeckend zu machen, sondern auch so, dass es für ja. alle Beteiligten noch Spaß macht.
Ja.
Also da muss ich auch sagen, bin ich von manchen der altgedienten Booker ein bisschen enttäuscht. Und Was aber erklärlich ist, weil die natürlich auch alle durch Corona und so weiter sehr stark angeschlagen sind und die Energiepreise gehen natürlich auch an den Venues nicht vorbei. Wahrscheinlich ist das gerade noch eine Konsolidierungsphase. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die fähigsten Techniker und Stagehands in andere Branchen abgewandert sind. Ne? Und da sind noch einige sehr rühmliche Ausnahmen, zum Beispiel der Toni im Rind als Tontechniker ist der Hammer. Also ein unglaublicher Fachmann und was für ein toller Mensch. Mhm. Aber da gibt es auch eine ganze Menge Venues, die dann jetzt mit der, naja, ich sag mal, sich Technik da ranziehen wie der FC Bayern Trainer.
Ja. Ich habe auf deinem Facebook-Account gelesen, dass du an dieser Tour keinen einzigen Cent verdienen wirst. Was bedeutet, du bist ein Idealist schon immer gewesen und wirst es wohl auch bleiben und solche musikalischen Idealisten werden dringend gebraucht in dieser Welt. Danke dafür und vielen Dank für das Gespräch mit dir. Es war wieder wunderbar. Aber ich glaube, jetzt fast nach der Stunde müssen wir mal zum Ende kommen, weil du bestimmt auch noch anderes vorhast heute Abend.
Und, das ist lieb von dir. Aber ich wollte noch dazu sagen, es ist für mich sehr leicht, Idealist zu sein. Ich lebe nicht von der Kiste. Es ist, ich möchte da echt nicht auf dieses Ross hoch. Das ist für mich, wäre Musik ein Zubrot, das ich wirklich nicht brauche, weil ich anders aufgestellt bin. Meine Musiker kriegen eine Gage, deswegen auch ein Teil der Einnahmen. Und das haben die drei sich erstens verdient und zweitens, da die davon leben, haben sie es auch nötig, wirklich das zu machen. Und den Schuh möchte ich, nehme ich dankend an und lächle, aber ich möchte das relativieren. Es gibt viel, viel verdientere Idealisten an dieser Stelle. Aber ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Gespräch und vielen, vielen Dank für die nette Einladung.
Dann lass mich auch gerade noch diesen Satz sagen. Du hast das alles geschrieben, du hast das alles organisiert, du hast extrem viel Zeit investiert und du bekommst keinen Cent und du zahlst deine Musiker aus. Und das ist natürlich ein Idealismus, den man nicht hoch genug bejubeln kann. Ne? Aber gut.
Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Ich auch, genau. Thomas, vielen, vielen Dank. Das war wieder wunderbar, mit dir zu sprechen. Ich habe einiges wieder gelernt und einiges Positive mitgenommen. Und das behalte ich noch eine Weile. Und ja, dann wünsche ich viele tolle Konzerte. Ich danke dir, tausend Dank. Alles Gute. Bye-bye. Tschüss.